Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Akira.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Klassiker der Filmgeschichte, dem Nebenhaupt, was auch immer, zweit, dritt, fünft Projekt der KulturpessimistInnen. Ich sitze hier heute, also ich bin die Becky und ich sitze hier heute mit Christopher.
Hallo.
Und nachdem wir ja letztes Mal mit Daniel und mit Jaws in den USA waren, geht es auf unserer Weltreise jetzt nochmal ein Stück um den Erdball herum. Es ist der letzte Film unserer Weltreise, den wir heute angehen. Und wir schließen ein bisschen den Bogen. Wir sind in einem der ersten Kontinente, auf dem wir am Anfang unserer Serie der Weltreisen waren, nämlich wieder in Asien. Und als Gast für diesen Kontinent haben wir uns heute den Steffen eingeladen. Hallo Steffen.
Guten Tag.
Steffen, woher könnte man dich schon kennen so, wenn man vielleicht so Podcasts hört zum Beispiel?
Also ich mache da so einen komischen Nerd-Podcast namens Nerd, wo wir ja mit vielen Leuten über allerlei so Nerd-Gedöns reden und Filme und Serien und Comics und ja, all sowas halt, genau.
Und aufmerksame Hörer in dieses Podcast könnten dich auch hier schon mal gehört haben. Es ist zwar an der Zeit, dass du als echter Gast mal hierher kommst, aber du warst hier ja schon mal zu hören in der Folge 15, die Pottwichteln-Folge war, weil du mit einem anderen Podcast zusammen unseren Podcast bewichtelt hast.
Genau, da haben wir damals für euch Gremlins besprochen. Und das war irgendwie auch ganz witzig, weil wir uns schon so gefreut haben, weil dass wir euch gezogen haben und wir uns dann gefreut haben, dass ihr euch freuen werdet. Und ach, das war ganz toll.
Und ich weiß noch, dass ihr so lustige Namen hattet. Was ich schon immer fragen wollte zu dieser Episode war, hat jede und jeder von euch einen von uns imitiert oder habt ihr einfach bestimmte Charaktere gespielt, die gar nichts mit uns dreien zu tun hatten?
Nee, diese Figurennamen, die wir uns gegeben haben, das sind Namen von diesen Gremlins aus diesen zwei Filmen. Mhm. Das weiß ich noch. Ich weiß aber auch nicht mehr, wer welcher war. Das war irgendwie einer war Gizmo, das weiß ich noch.
Ja, genau. Und Duffy und noch irgendwas.
Genau.
Okay, aber dann kommen wir doch mal dazu, dass du uns natürlich auch heute einen Film mitgebracht hast. Ich habe ja schon angedeutet, es geht wieder nach Asien. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Ja, ich hatte, als ihr mich eingeladen hattet, direkt so als Idee, dann bringe ich doch mal genau diesen Film mit. Und dann kam von dir, Becky, der Vorschlag, bitte nach Asien. Und dann habe ich gedacht, oh, das passt doch perfekt. Ich habe Akira mitgebracht, den Anime-Film von 1988.
Also sind wir wieder in Japan. Als kleiner selbstkritischer Block würde ich an der Stelle kurz einschieben, bevor wir zu deinem Film tatsächlich kommen, dass euch vielleicht, also euch da draußen aufgefallen ist, dass es jetzt bei unserer Weltreise tatsächlich einen Kontinent gibt, den wir gar nicht gestreift haben, und das ist Afrika. Das finde ich ziemlich doof, dass uns das nicht gelungen ist, jemanden zu finden, der oder die mit uns über einen afrikanischen Film sprechen will. Ich bin da durchaus selbstkritisch, also wir haben viel passiert, wir versucht, wir haben ein bisschen rumgefragt, ich habe so auch so Afrika-Filmfestivals und sowas angesprochen, aber da waren dann nicht alle Leute so Podcast-affin irgendwie, und wenn man Leute so gefragt hat, afrikanischer Film, ja, aber älter als 15 Jahre, da fiel vielen schon nichts mehr ein. Also wir beenden zwar mit dieser Folge unsere Weltreise, sind aber nicht so hundertprozentig zufrieden damit, dass wir keinen afrikanischen Film hatten. Und wenn da draußen doch noch mal irgendjemand rumlaufen sollte, der oder die mit uns einen afrikanischen Filmklassiker besprechen will, meldet euch auf jeden Fall trotzdem bei uns. Dann werden wir diese Folge noch mal irgendwo einschieben. So, jetzt aber zu Akira. Und Steffen, du kennst das schon und unsere Hörer und Hörerinnen kennen das auch. Am Anfang gibt es immer eine Einstiegsfrage, die unser Gast beantworten muss. Und zwar ist es, warum ist Akira in deinen Augen aus filmhistorischer Sicht ein Filmklassiker?
Ja, das ist im Falle von Akira relativ leicht zu beantworten. Akira ist vermutlich der Anime-Film, den auch Leute gesehen haben, die mit Anime erstmal so nichts zu tun haben. Das ist vielleicht sogar aus amerikanischer Sicht auch das erste gewesen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, mit dem die Leute zum allerersten Mal Kontakt hatten mit Anime. Und das ist insofern besonders, es gab vorher schon durchaus einen Markt für Anime in Amerika und auch in Deutschland. Man muss ja nur mal ins Kinderfernsehen gucken, wo so Sachen gelaufen sind wie Heidi oder die Biene Maya. Das sind ja alles japanische Produktionen. Aber Akira hat es tatsächlich geschafft, Anime so ein bisschen auch in einem erwachseneren Bewusstsein zu verankern. Und hat dieses Medium oder diese Erzählform eben auch einem etwas größeren Publikum zugänglich gemacht. Und möglicherweise haben die Leute damals nach diesem Film keinen weiteren Anime geguckt. Warum? Das klären wir wahrscheinlich im Laufe der Sendung. Aber er ist schon, also im nicht nur im Rückblick, sondern auch immer noch in der aktuellen Betrachtung immer noch ein sehr, sehr wichtiger Animationsfilm grundsätzlich, weil er eben auch so diese Anime-Kultur in Amerika nochmal neu, nochmal fester begründet hat.
Mhm. Für mich, die sich so gar nicht auskennt mit Animes, also wirklich so gar nicht, sieht er auch nicht aus wie ein Film von Mitte, Ende der 80er, sondern irgendwie ein bisschen aktueller. Also ich habe das Gefühl, so ein amerikanischer Zeichentrickfilm von Mitte der 80er, dem sieht man das Altern stärker an als dem Film. Oder sehe ich das ganz falsch, weil ich einfach keine neueren Anime-Filme kenne?
Der ist tatsächlich sehr gut gealtert. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass der für seine Verhältnisse ein wahnsinniges Budget hatte von, ich glaube, irgendwie 11 Milliarden Yen. Das rechnet man nochmal so ungefähr durch 100 und dann hat man einen Dollar oder einen Euro Wert. Das ist richtig, richtig viel Geld, was in diese 2 Stunden reingeflossen ist. Und das sieht man dem Film in jeder Sekunde an. Also da ist unfassbares Handwerk drin und sicherlich auch ein paar Stellen, die nicht so gut gealtert sind, aber ich denke, dass so die Mühe und auch die Zeit, die gerade in die Optik geflossen ist, das echt begünstigt hat, dass der Film auch heute noch so aktuell wirkt.
Mhm. Bevor wir so richtig einsteigen in das, worum es eigentlich geht bei dem Film, wenn wir jetzt eh schon bei Artstyle und sowas sind, wollen wir ein bisschen über das Worldbuilding in dem Film reden? Also ich hatte das Gefühl, wie ich schon den Disclaimer vorausgeschickt habe, ich habe keine Ahnung von Animes und das ist so mein erster richtige Erfahrung, die ich diesbezüglich gemacht habe. Und ich hatte das Gefühl, so vom Artstyle, den ich gesehen habe oder den ich wahrgenommen habe, dass es sehr detailverliebt war. Also ich habe das Gefühl, schon nach 20 Minuten im Film wusste ich total viel über diese Welt, weil so viel zu sehen war. Was sagt ihr so dazu?
Also ich fand das erstmal vom Worldbuilding her einen sehr interessanten Einstieg, dass man halt mit komplett ohne Ton, aber dann mit diesem sehr beeindruckenden Bild in den Film einsteigt, also diese Atombombenexplosion und dann 30 Jahre später aber eine verhältnismäßig undystopische Welt oder unpostapokalyptische Welt sieht. Also es wirkt fast so ein bisschen wie tatsächlich unsere Gegenwart jetzt, also wahrscheinlich auch sehr gut vorausgesehen. Es gibt irgendwie noch eine funktionierende Mittelschicht, was immer ein gutes Zeichen ist. Also man sieht viele Leute, die irgendwie im Anzug zur Arbeit fahren, irgendwie nach irgendwie Büroarbeitern aussehen und dass die überhaupt noch existieren, ist das dann schon mal ein gutes Zeichen, dass die Gesellschaft irgendwie noch so funktioniert, wie wir sie kennen. Und dann fängt das erst an, so ein bisschen rein zu fließen, diesen futuristischen Ansatz, also gerade durch die Motorräder oder das eine Motorrad, was natürlich sehr ikonisch ist, und auch durch diese Militärexperimente, aber man wird nicht sofort in so eine Welt geworfen, die komplett anders ist von der, die wir kennen, sondern ist natürlich auch ein interessanter Ansatz, der da gewählt wurde, also dass man sagt, es gab hier den dritten Weltkrieg, aber danach leben wir nicht alle in Höhlen, sondern es geht irgendwie weiter. Also dieser Wiederaufbau, der da auch eine ganz große Rolle spielt, was natürlich auch mit der japanischen Geschichte zu tun hat. Also vom Worldbuilding her passiert da ja so gefühlt in den ersten 10 Minuten wahnsinnig viel, was den restlichen Film aufsetzt und das alleine, ohne dass irgendwie irgendwelche handelnden Figuren eingeführt werden.
Gleichzeitig, ich bin mal kurz die Stimme von Erik, unserem Mitpodcaster, der heute nicht da ist, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist. Der sagte, oder der stellte so ein bisschen die Frage an uns, die wir heute darüber sprechen, ob wir auch das Gefühl haben, dass es unserem westlichen Blick und dem vielleicht nicht so ein Auskennen in japanischer Filmkultur geschuldet ist, dass man das Gefühl hat, sehr schnell reingeworfen zu sein und gar nicht so viel Exposition zu haben bei dem Film. Das steht es dem gegenüber, dass wir eigentlich das Gefühl haben, das Worldbuilding funktioniert ziemlich gut? Ich frage mich das.
Also das Ding ist, dass das Ganze ja auf einem Manga basiert, der zu dem Zeitpunkt auch noch nicht abgeschlossen war. Der lief noch, ich glaube, bis 93 weiter. Otomo, der den Film gemacht hat und auch den Manga gezeichnet hat und geschrieben hat, hat aber das alles auch mitgenommen in die weitere Erzählung. Der Film kondensiert das alles sehr runter und es ist, um in diesen 2 Stunden überhaupt irgendwie zu irgendwas zu kommen, muss man eben auch sehr schnell reingeworfen werden. Und dazu kommt eben auch so eine sehr starke Symbolkraft von Bildern, also eine große helle Explosion, erkennt man doch relativ schnell als so einen apokalyptischen Event und kann das relativ schnell deuten. Und dazu kommt eben auch so, das ist, glaube ich, also Becky, du sagtest das gerade mit dem, nicht dem japanischen Fokus. Japan hat es ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch ungefähr in 30 Jahren geschafft, wieder auf die Füße zu kommen. So, und ist also gar nicht so weit von der Realität entfernt. Und das ist, funktioniert da auch schon ganz spannend. Das ist tatsächlich Schlag auf Schlag und so geht der ganze Film dann ja auch weiter. Es ist gar nicht so eine kohärente Erzählung, sondern eher so eine Abfolge von Szenen, die man sich im Kopf dann so ein bisschen zusammenbauen muss.
Dann, wenn wir jetzt über Abfolge von Szenen sprechen und dieses Setting, wir sind irgendwie 30 Jahre nach einem Dritten Weltkrieg etabliert haben, frage ich jetzt mal, was ich mich frage, seit ich den Film vor ungefähr 48 Stunden gesehen habe. Und wenn ihr dem Podcast weiter folgt, werdet ihr merken, dass ich noch viele Fragen habe an diesen Film, die wahrscheinlich wir auch heute Abend nicht alle beantworten können. Aber Steffen, worum geht's denn eigentlich in Akira?
Der Maßstab fängt noch relativ klein an. Also man hat eine Gruppe von Schülern, würde ich sagen, die auf Motorrädern halt durch Neo-Tokio fahren und sich so einen kleinen Bandenkrieg liefern. Und ja, also die Ereignisse überschlagen sich im Grunde genommen, als ein Mitglied von denen, der Tetsuo, mit einem kleinen mysteriösen Jungen zusammenstoßen. Der hat wohl irgendwelche psychischen Kräfte und überlebt diesen Zusammenstoß auch ohne weitere Folgen. Tetsuo wird aber schwer verletzt und vom Militär eingesammelt. Und Tetsuo entwickelt dann auch plötzlich halt eben sehr seltsame und auch ihn überfordernde psychische Kräfte. Und das Ganze eskaliert dann am Ende. Also ich kann jetzt nicht eine Szene rausnehmen, aber das endet wirklich in einem Feuerwerk an Bildern und Szenen und Surrealismus. Und es ist, es ist schwierig, da eins rauszupicken. Aber das ein Konflikt zwischen Militär, psychisch begabten Kindern, einer Gesellschaft, die gerade irgendwie im Umsturz steht und das Ganze zusammen komprimiert auf 2 Stunden.
Findet ihr denn Tetsuo sympathisch?
Steffen, hast du da eine schnellere Antwort?
Nee, tatsächlich nicht. Also es ist gar nicht so einfach zu sagen. Man weiß über diese Figuren kaum etwas. Also man weiß, dass Tetsuo und Kaneda, die beiden Hauptfiguren, schon seit Kindheitstagen befreundet sind. Das kommt so über die Zeit mal so raus. Tetsuo wird von den anderen auch mal so ein bisschen gegängelt, weil er wohl der Schwächste und Schmalste von allen ist. Das kommt irgendwann auch so raus. Aber wirklich viel über erfährt man über die Figuren tatsächlich nicht. Also ich habe ein Problem damit, jetzt zu sagen, ich finde die eine Person sympathisch, die andere unsympathisch, weil man so wenig Bezug zu diesen Figuren aufbaut tatsächlich. Also das ist, wenn ich die so treffen würde auf der Straße, würde ich sagen, nee, lass mich in Ruhe mit den Leuten. Also Kontakt zu denen bräuchte ich auf keinen Fall, weil das sind schon relativ brutale und krasse Typen. Aber so innerhalb von so einer Filmlogik finde ich schwierig, mich da irgendwo zu positionieren tatsächlich.
Ich frage das deshalb, weil, vielleicht muss ich dazu sagen, wir haben den Film zu Hause auf der Couch gesehen und ich habe während des Guckens mehrfach die Pause-Taste gedrückt und wir mussten schon mal irgendwas besprechen, bevor es weiterging. Und so ungefähr bei der Mitte des Films drückte ich auf die Pause-Taste und meinte, na, wird da jetzt der Antagonist? Weil mir vorher total klar war, irgendwie Tetsuo ist der Protagonist, ich habe irgendwie Empathie mit dem, damit, dass der mit diesen Kräften, die da plötzlich auf ihn wirken, nicht so klarkommt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich wusste wirklich ganz, ganz wenig über diesen Film vorher. Und ich hatte das Gefühl, es wird jetzt im weiteren Verlauf irgendwie darum gehen, Tetsuo von seinen Kräften zu befreien oder ihm eine Möglichkeit geben, die irgendwie in produktive Bahnen zu lenken oder was auch immer. Und dann hat man ja plötzlich das Gefühl, also ich fand es plötzlich, du Christopher nicht so plötzlich, aber da kannst du ja gleich selber noch mal was zu sagen, dass es so umschlägt und er plötzlich so der große Villain ist, der die Welt zum Einsturz bringen kann.
Also mich hat das nicht so überrascht, aber vielleicht, weil ich bin jetzt auch kein Experte für japanischen Anime, aber wie du da auch gesagt hast, ich habe dann schon mehr gesehen als du. Und ich hatte so, glaube ich, so die Erwartung, dass das jetzt nicht dem Muster folgt, das ich aus dem westlichen Kino kenne. Also, dass wir da keine klassische Heldenreise präsentiert bekommen. Das war jetzt nicht so, wo ich sage, okay, das ist jetzt hier so, wie das im japanischen Film passiert, aber ich hatte so ein Bauchgefühl so von das folgt jetzt nicht dem Muster, wie man es erwarten würde. Also, dass er jetzt hier quasi seine Kräfte bändigt und sie für das Gute einsetzt. Und ich hatte dann auch, also für mich kam dann dieser Wandel nicht so überraschend zu dieser doch sehr negativ besetzten Figur. Ich würde sagen, Tetsuo ist vor allem eine tragische Figur, weil irgendwie ist ein Junge, wird irgendwie ständig von seinen Mitschülern auch gegängelt oder von seinen Freunden, hat dann diese zufällige Begegnung, wird dann sofort vom Militär entführt und es wird ein Experiment an ihm gemacht und er weiß ja auch gar nicht, was mit ihm geschieht und er hat ja auch da keinen großen Einfluss drauf. Und erst als er diese Kräfte bekommt, kann er ja daraus ausbrechen. Und insofern kann ich mit Tetsuo mitfühlen, dass er das tut, was in dem Film tut. Und ich würde sagen, das ist vielleicht ein Anti-Held im Sinne von, dass er keine heroische Figur ist, aber eine Figur, die doch irgendwie mit sehr viel Macht zurecht oder mit sehr viel Macht zurechtkommen muss. Und wir wissen ja, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und er als Anti-Held kann der nicht damit umgehen. Also er ist quasi, weil er der Anti-Held ist, kann er halt diese Verantwortung nicht auf sich nehmen. Und deswegen passiert halt das, was im Film passiert.
Ja, spannend. Also ich hätte jetzt eher Kaneda als den Anti-Helden bezeichnet, weil ich den so unsympathisch finde.
Ja, ich glaube, das kommt, also ich weiß schon, also klar, ein Anti-Held ist sowas, der halt so unsympathisch ist, aber dann trotzdem der Held ist, aber ich würde hier quasi Anti-Held in dem Sinne verwenden, dass es quasi der Nicht-Held ist, also eine Figur, die vielleicht zur Heldenfigur hätte werden können, aber es dann nicht wird. Also, ja, so vielleicht wie Tom Riddle.
Steffen, möchtest du da auch was zu sagen, oder?
Ich finde, so diese Interpretation, also dass er halt loszieht und alles kaputt machen möchte, weil er so sauer ist auf alle Leute, finde ich ganz spannend, weil ich habe Tetsuo eigentlich immer so interpretiert, dass er einfach auch mit dieser Suche nach dem titelgebenden Akira, da kommen wir dann gleich später vielleicht nochmal zu, eigentlich eher Antworten haben möchte. Also Antworten, warum das ihm jetzt gerade passiert, warum er jetzt plötzlich Kräfte hat, warum diese anderen Kinder da sind, was mit ihm passiert. Und er hofft einfach, dass Akira für ihn auch so eine, ja, so ein Erlöser, in Anführungszeichen, sein kann. Und in dem Moment, wo er Akira ja tatsächlich findet, ist er ja auch sehr enttäuscht, dass er Akira so vorfindet, wie er ihn vorfindet. Und ich hab ihn also eigentlich, also so mit diesen Kräften, die er neu hat, die er nicht beherrscht, eindeutig nicht, die er komplett überansprucht auch und alles um sich herum auch zerlegt mit diesen Kräften. Und er findet halt keine Antwort und zerstört sich dann ja auch selber im Endeffekt. Und ist eigentlich eine ganz schöne Analogie, finde ich.
Mhm. Und wie spielen da jetzt, also wir haben ja irgendwie ein sehr spannendes Spiel zwischen Tetsuo und Kaneda, irgendwie Tetsuo, der sich darüber aufregt, dass Kaneda ihm immer wieder aus der Patsche helfen muss und dass er das nie so selber schafft, und Kaneda, der das, glaube ich, auch ganz cool findet, dass er Tetsuo immer helfen kann und so, und von dem, also wie der Kaneda auch mit Kay, der einen weiblichen Figur, die wir irgendwie kennenlernen in dem Film, wie er mit der so umgeht im Laufe der Zeit, das ist ja auch so, naja, das finde ich nicht immer so cool. So, und dann gibt es ja aber noch so die Leute, die einem in dieser Welt als so die Bösen dargestellt werden. Also irgendwie die Autoritäten. Wir haben das Militär, wir haben irgendwie korrupte Politiker, die hilflos am Tisch sitzen und nicht wissen, was sie machen sollen. Und wir haben dann eben personifiziert irgendwie diesen Oberst, der irgendwelche Experimente an diesen Menschen mit Fähigkeiten durchführt. Wie spielt das jetzt in diese ganze Figurenkonstellation rein? Also ist jetzt der Oberst der Böse? Oder ist der einfach nur einer von so einem Apparat, wo der ganze Apparat korrupt ist sozusagen? Wie würdet ihr den Oberst interpretieren?
Ich weiß gar nicht, ob dieses gut-böse Schwarz-Weiß da so gut funktioniert.
Ja, das stimmt, das wahrscheinlich so ein, auch.
Das ist so ein, also die sind wahrscheinlich alle grau, bis dunkelgrau, aber es ist eher so ein Stufending. Also die verfolgen alle egoistische Interessen, alle miteinander. Also das ist glaube ich niemand dabei, der irgendwas aus Freigebigkeit oder Gutmütigkeit tut. Also gerade das Militär und auch dieses wissenschaftliche Termin. Ja.
Die drei Kinder, also
ja, das ist mega schwierig, weil die auch so inkonsistent in ihren Handlungen sind. So,
die drei Kinder sind Schluss. Jetzt
ja schwierig. Also ja, dieses letzte Opfer. Aber ich finde die drei vor allem manipulativ. Also das ist, wie sie zwischendurch auf Tetsuo auch einwirken, ihm so Informationsbröckchen vor die Füße werfen, die er dann auch aufnimmt und auf die er auch anspringt, damit sie Akira kriegen und so. Also die drei finde ich tatsächlich sehr schwierig. Die sind nicht wirklich altruistisch. Also die haben auch durchaus Interesse da, das ganze Ding auszuhebeln. Genau, und also dieses wissenschaftliche Team, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen, die haben ja auch das ganze Ding irgendwie ausschlachten und erforschen und Akira besser verstehen, die Kontrolle über die aktuelle Generation an diesen Psychokräften Kinder das noch ein bisschen besser zu nutzen und da nochmal eine neue Waffe draus zu bauen, das besser kontrollieren zu können. Also das Kaneda, der im Grunde genommen auch nur irgendwie ja aus Mittel zum Zweck dabei ist, im Zweifelsfall um Kay klar zu machen, irgendwie. So, das ist Tetsuo, der dann einfach nur noch irgendwie seine eigene Wut und seine eigene Teen-Angst irgendwie so ein bisschen rauslässt. So, das ist schon ein Haufen Egoisten irgendwo, ja.
Unbedingt. Aber ehrlich gesagt, kann man sich vorstellen, dass in dieser Welt, die wir dort vorgeführt kriegen, Leute, die keine Egoisten sind, so richtig eine Chance haben? Also ist jetzt ein bisschen eine rhetorische Frage, glaube ich, weil meine Antwort darauf wahrscheinlich nein wäre, aber vielleicht seht ihr das ganz anders.
Die Gesellschaft da, die ist ja, es wird wenig davon erklärt, aber sehr viel gezeigt. Es gibt immer mal wieder Aufstände, da werden, weiß ich nicht, Brandbomben und Molotow-Cocktails geworfen, Handgranaten, also überall explodiert es und es gibt eben also große Krawalle und eine Revolution, die da eigentlich im Gange ist, während diese Handlung um Tetsuo und Kaneda passiert. Die beiden sind davon so ein bisschen losgelöst, passiert so parallel dazu. aber die ganze Gesellschaft scheint irgendwie eher da in Richtung zu gehen, dass es da demnächst oder vielleicht auch nicht einen großen Umsturz gibt. Und irgendwie versuchen da alle ihren Platz zu finden. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da so sehr darum geht, Gutes zu tun, sondern vielleicht auch wirklich bestehende Systeme umzuwerfen und was Neues zu schaffen.
Ich habe so, wo du jetzt gerade sagst, auch, dass die Gesellschaft sich in so einem Unruhe befindet, vielleicht, also meine große vereinende Theorie über diesen Film ist, dass das ein Film über das, also dass es im Grunde eine Coming-of-Age-Story ist.
Mhm.
Und ich habe ja auch in Wikipedia ein bisschen nachgelesen, dass das auch so eine sehr verbreitete Theorie, die da sagt, also dass im Grunde Tetsus Metamorphose so das Sinnbild der ultimativen Pubertät ist. Also er lehnt sich gegen Autoritäten auf und will sich quasi von jeglichen Zwängen befreien und führt das halt, hier wird das halt ins Extreme getrieben, dass er sich sowohl von jeglicher Autorität befreit, indem er halt einfach das sein eigenes Universum wird und im Grunde dort an der allerobersten Stelle steht. Und da könnte man quasi sagen, hier wird quasi diese Pubertät der Figuren gespiegelt in der Pubertät der Gesellschaft, weil der Oberst redet ja auch davon, dass, wir befinden uns 30 Jahre nach Hampelherrn im Krieg, es wurde alles wieder neu aufgebaut, und aber dieser Zauber des Anfangs ist schon wieder verflogen, und an einer Stelle wünscht er sich ja auch so halb ein bisschen, dass im Grunde alles wieder niedergebrannt wird, dass man nochmal vom Neuen anfangen kann. Also er will halt diesen ständigen Anfangszauber haben. Und im Grunde könnte man ja auch sehen, dass die Gesellschaft sich in einer Pubertätsphase, in einer Coming-of-Age-Phase befindet, wo sich quasi gewachsene Strukturen jetzt verfestigen und man sich jetzt entscheidet, wie man quasi langfristig als Gesellschaft nach so einer Zäsur funktionieren möchte. Und das spiegelt ja auch so ein bisschen es gab ja auch in den Ende der 60er Jahre in Japan Studentenunruhen und quasi spiegelt die Zeit ähnlich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder. Und dass quasi dieser ganze Film davon erzählt, wie Menschen, aber auch Gesellschaften sich in einer Pubertätsphase befinden und dass es dort immer zu Umbrüchen kommt. Und ich glaube, so der stärkste Pubertätshinweis ist die physikalische Metamorphose von Tetsuo am Schluss, wo er ja dieses große Wesen wird und was für mich eine eindeutige Repräsentation der Veränderung des Körpers war und wahrscheinlich eine Versinnbildlichung, wie Pubertierende sich fühlen, wenn ihr Körper anfängt, in alle Richtungen zu wachsen und komische Auswüchse zu bekommen.
Und von Pickeln erdrückt zu werden.
Genau. Also das war für mich das eindeutigste Beispiel, dass es in diesem Film im Grunde um die Pubertät geht.
Ja, gebe ich dir grundsätzlich erstmal recht, geht mir eher noch einen Ticken nicht weit genug tatsächlich. Also mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung und auch das, was Japan eben gemacht hat, da stimme ich dir erstmal so zu. Was da ganz viel drin ist, ist aber auch so dieser technologische Fortschritt, den man dann, wie du gerade schon sagtest, eben auch an Tetsuo erkennen kann. Der verbindet sich irgendwann mit Technik und hat dann eben, also weil er durch den Kampf dann irgendwann einen Arm verliert, holt er sich diesen Arm eben durch eine Prothese zurück und wird dann zu einem Cyborg. Was dann schlussendlich diese krasse Mutation eben auch hervorruft. Und Kathi und ich, wir hatten dann am Ende tatsächlich so ein bisschen die Verbindung zu dem etwas trashigen Comedy-Film Evolution von, ich glaube, Ivan Reitman, wo am Ende eben so die Theorie aufgestellt wird, ja, das Ende der Evolution ist eine einfache Zelle, nämlich die Amöbe. Und das ist genau das, wozu Tetsuo am Ende wird. Und das ist so, er stellt halt nicht nur so eine gesellschaftliche Entwicklung da, sondern auch eine ganz rein biologische und auch eine technobiologische Entwicklung. Also dieser Verbund zur Technologie, was man ja auch heute schon hat, Menschen, die sich mit Computerchips ausstatten oder ganz normale Prothesen tragen und sich auch schon Cyborg nennen. Und das ist da zum Teil eben auch drin, oder eben auch so diese geistige Weiterentwicklung, die in Akira drin ist, dieses Gottwerden. Akira ist eigentlich ein Gott, also in der Sekunde, wo er auftritt, er hat eine göttliche Erscheinung, und da geht's durchaus einen Schritt weiter als nur mit der gesellschaftlichen Weiterentwicklung und oder auch der persönlichen. Sicherlich so pubertäre Sachen sind da drin, so dieses Erwachsenwerden und das um sich herum nicht mehr verstehen und da auch herauswachsen und rebellieren zu wollen. Aber das ist so für mich so die erste Ebene und das, was dahinter steckt, auch so diese Lichtkugel, mit der dieser Film eben endet, so das steht, glaube ich, auch irgendwann weiter unten drin, so dieses Ich bin Tetsuo, so als Nachfolger zu Ich bin Akira. Das ist schon ein klarer Hinweis darauf, dass da auch eher so ein sowas Göttliches, Spirituelles drin ist. Ja.
Wo du gerade den Arm ansprichst, ich finde, das kann man auch auf einer metaphorischen Ebene sehr schön deuten. Also er legt sich diese Prothese an und diese Prothese verselbstständigt sich auf einmal und es passiert da was er gar nicht mehr beeinflussen kann, was ja im Grunde, wenn man sagt, okay, das ist der technologische Fortschritt und die Kooperation des Menschen mit der Technologie, wo wir uns ja gerade jetzt drin befinden. Also man muss ja immer dran denken, 88 wusste man noch nicht so genau, wo das mit dem Internet hingeht. Und jetzt ist es quasi das Internet als diese Prothese, die sich verselbstständigt hat und komische Auswüchse hat und auf einmal passieren da Dinge, die wir gar nicht mehr kontrollieren können und Menschen werden in diesem System aufgesogen. Also es war schon eine sehr interessante Voraussicht. Also ich glaube, was da metaphorisch drin steckt, das wurde schon sehr gut erkannt.
Ich glaube ja, ich sagte ja schon, ich habe viele Fragen zu dem Film und ich glaube, ein Grund, warum ich so viele Fragen habe, ist, ich glaube, dass eure beiden Theorien wahrscheinlich zu 100% stimmen und es aber noch 22 andere Lesarten des Films gibt, die auch alle stimmen.
Ja, bestimmt.
So, weil der einfach so viele Geschichten auf einmal erzählt, also weil der so viele Interpretationsansätze bietet, die alle total logisch klingen, wenn man sie liest und hört und Leute darüber reden hört, so. Und gerade wenn ich jetzt an Akira denke und an diese Massen von Menschen, die auch so Demonstrationen machen, wo es darum geht, irgendwie hier der Erlöser Akira möge auf die Erde kommen und die Stadt irgendwie befreien von diesem ganzen autoritären Dreck, der da irgendwie abgeht. Aber dann halt wieder nach einem religiösen Erlöser sozusagen zu streben, ob das dann sozusagen das andere, ins andere Extrem zu gehen, dass das Gute ist, das stellt der Film ja auch ziemlich in Frage mit dem Moment, wo dann Akira auftritt und natürlich irgendwie was Göttliches hat, aber gleichzeitig auch was ziemlich Menschliches hat irgendwie. Also ich finde die Frage, wer oder was ist eigentlich Akira, die durchströmt ja diesen Film schon dadurch, dass der Film den Namen trägt und wir 25 Charaktere kennenlernen, bei denen wir immer denken, ach, das ist jetzt ist doch nicht Akira. Das ist Tetsuo. Und das ist doch jetzt bestimmt, nein, das ist Kaneda. Und so geht das ja irgendwie die ganze Zeit. Du hast ja heute, glaube ich, auch so ein lustiges Meme dazu getwittert gehabt, irgendwie mit Link, der immer Zelda genannt wird und Tetsuo, der immer Akira genannt wird und was für andere Figuren es gibt, die dieses tragische Schicksal teilen. Ja, ich finde, also diese ganze religiöse Thematik finde ich auch unfassbar spannend an dem Film. Zumal, jetzt kommt wieder meine Unwissenheit, ist es ja halt ein japanischer Film und keiner, der aus dem christlichen Abendland stammt und Akira schon eher so was Jesus, so einen Jesusartigen Eindruck auf mich gemacht hat.
Es ist, glaube ich, auch eher so was, so dieses große Unbekannte, das schon mal den großen Umbruch gebracht hat und die Menschen in dem Film suchen ja nach Halt. Also die Gründe für die Aufstände sind, das wird ganz kurz mal angerissen, es ist, glaube ich, irgendwie eine Steuerreform, die vor allem dann Arbeitslose betrifft. Das führt dann eben auch zu so einer Art Wirtschaftskrise. Und innerhalb dieser Krise suchen die Leute ja, und das ist heute so, das war vor 30 Jahren so, suchen sie ja in irgendetwas Halt. Und man kann, glaube ich, oder viele Menschen suchen sowas eben in so einer Überfigur, sei es eine religiöse Figur, sowas wie Gott. Es gibt unfassbar viele gültige Glaubensrichtungen, die auch alle so eine überspannende göttliche Erlösungsfigur haben. Und hier ist es eben dieser ominöse und wirklich keiner weiß, also bis zu dem Zeitpunkt, wo man eben das zum allerersten Mal sieht, weiß man ja auch überhaupt nicht, wer oder was Akira ist. Es ist ja nur ein Konzept. Und Tetsuo ist ja genauso im ersten Moment enttäuscht, dass das keine Person ist, sondern im Grunde genommen nur so die Überreste dessen, was mal Akira gewesen ist. So Proben, Körperteile, so eine Scheibe von dem Gehirn. So, das ist ja nichts, was jetzt in dem Moment ihn auch befriedigt, wo er das findet. Das ist für ihn auch nochmal so eine Eskalationsstufe. So, wo er dann sagt, so, ah, scheiße, das ist nicht das, was ich haben wollte. Und, oh mein Gott, und dann nochmal so richtig ausrastet. Und das ist ja auch ein Sinnbild eben für eine Gesellschaft, die plötzlich feststellt, okay, das, was mir jetzt irgendwie mein ganzes Leben halt gegeben hat, ist plötzlich nicht mehr da oder funktioniert nicht mehr.
Ja, also ich zur Religion würde ich gerne zwei Sachen sagen. Einmal dürfen wir vielleicht nicht unterschätzen, dass das Christentum auch in Japan verbreitet ist. Mhm. Und dass es ja dort auch Christen gibt. Ich konnte es auf die Stelle nicht finden, ob Katsuhiro Otomo irgendeiner Glaubensrichtung angehört. Aber ich glaube, das ist auch egal, weil ich glaube, diese biblischen Motive, die sind in der Literatur so verankert, natürlich auch durch Kolonialisierung, dass das auch einem japanischen Publikum vertraut ist. Und ich glaube, gerade in japanischem Anime, die bedienen sich gern solchen biblischen Motiven. Also irgendwie so mit Neo Genesis Evangelion. Also ich habe das nie gesehen, aber vom Namen her kann man darauf schließen, dass sich da irgendwelche biblischen Motive wiederfinden.
Ja, das tun sie.
Und ich finde das super spannend, weil im Grunde ist ja, also da, wo Akira eingeschlossen ist, dieser Kühlschrank, das ist ja wie ein Schrein, zu dem der Oberst hinpilgert.
Da habe ich kurzzeitig gedacht, Akira ist überhaupt keine Person, sondern einfach eine Maschine, die da irgendwo eingefroren ist.
Habe ich auch kurz gedacht. Aber das ist halt, also er pilgert zu diesem Schrein hin und was ja gerade im Katholizismus unheimlich verbreitet ist, ist ja die Reliquienverehrung. Und ich kann mich noch an einen Luther-Film erinnern, der wahrscheinlich nicht repräsentativ ist, aber das Bild dahin vorkommt, dass Luther halt vor dem Schädel des Täufers steht und total enttäuscht ist, dass es tatsächlich nur ein Schädel ist. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass quasi hier auch so auf diese Reliquienehrung referenziert wird und dass man im Grunde nur noch die Überreste von etwas mal Dagewesenem anbietet. Und die zweite Sache, die ich sagen will, ist, ich finde unheimlich spannend, wie diese religiöse Gruppe dort charakterisiert wird, weil also das war ja dieser Führer, der diese großen schwarzen Haare hatte, so wie also sehr spirituell aussah und der ja dafür gebetet hat, dass er Kira wieder aufersteht und wenn ich mich recht erinnere, irgendwie die Unreinen aus der Stadt vertreibt. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass viele Leute oder alle Leute, die sich die Rückkehr Akiras wünschen, immer glauben, dass sie ja verschont werden von der Wut Akiras und dass im Grunde ja klar sein muss, dass wenn Akira zurückkommt, alles weg ist. Aber jeder, der sich quasi diesen Neustart wünscht, diese Apokalypse, also auch der Oberst zu gewissen Teilen und auch Tetsuo, glauben immer, dass sie ja gut dabei wegkommen. Und ich glaube, diese Aussage im Film, das ist auch ganz wichtig, dass man sich klar, also das ist ja heute auch so mit diesem Leute, die sich den tatsächlichen Faschismus wieder wünschen, nicht realisieren, dass sie die Ersten werden oder also viele Leute, die sich das ja wünschen, die Ersten werden, die unter diesem Faschismus zu leiden haben. Und dass also quasi, dass Leute, die sich immer quasi kataklysmisches Event herbei wünschen, immer glauben, dass sie da gefeit sind und das natürlich nicht so ist. Also das ist auch ein schöner Aspekt und gerade in der Komponente mit dieser Religiosität.
Okay, wenn wir jetzt schon so bei Religion sind, wäre ein Punkt, über den ich gerne noch reden würde, wie soll ich sagen, also so ein das Gefühl, die Zukunft beeinflussen zu können, was ja ziemlich viele Menschen real in dem Film haben, also weil sie irgendwie reale Handlungen vornehmen, aber gleichzeitig ja irgendwie Zukunft und Zeit und so, also ist Zeit eigentlich linear und so, dass das auch irgendwie eine große Rolle spielt. Also kurz vorm Ende des Films hatte ich das Gefühl, jetzt kommt so ein 2001-Moment und wir sind die Zeit läuft irgendwie rückwärts oder sowas oder keine Ahnung, wir sind jetzt plötzlich wieder 30 Jahre davor bei der ersten Explosion und irgendeine Zeitfalte hat dafür gesorgt, dass das Universum, was gerade entsteht, das Universum ist, was es eigentlich schon gibt oder keine Ahnung. Also mein Kopf hat die ganze Zeit gemacht, dass ich mir vorgestellt habe, wie der Film wohl weitergeht und es sind dann andere Sachen passiert, aber es hat auf jeden Fall gemacht, dass ich das Gefühl hatte, es geht sehr viel darum, wie kann man Zukunft beeinflussen? Da gab es ja auch so einen Satz in dem Film, also wo die drei Kinder irgendwie sagen, die Zukunft entwickelt sich doch nicht nur in eine Richtung, es muss auch eine Zukunft geben, die wir beeinflussen können. Das finde ich irgendwie nochmal, also das war irgendwie so, wo ich dann sehr viele große Fragezeichen hatte.
Ja, im Grunde, ja, Ritu S.
Ja, man hat ja, also jede Figur in diesem Film versucht ja irgendwas zu ändern. Also Kay mit ihren Leuten, die eben so eher so die Terroristen sind, die überall Bomben legen und versuchen dadurch irgendwie eine Veränderung herbeizuführen. Kaneda und seine Leute, die ja zumindest ihr eigenes Leben irgendwie in eine andere Richtung drehen wollen, indem sie das irgendwie aufregender machen. Das sind ja so Speed Demons, die einfach im Zweifelsfall den ganzen Abend mit ihren Motorrädern über die Straße heizen und da so ihren Kick draus suchen und ja, im Zweifelsfall mit einer Brechstange Leute von der Straße holen. Das ist irgendwie so deren Art, ihr eigenes Leben so ein bisschen aufzupimpen, aufzuwerten auch. Und dann hast du auf der anderen Seite eben noch das Militär und diese ganzen Regierungskorpus da im Hintergrund, die versuchen halt auf andere Art Fortschritt und Weiterentwicklung hervorzuführen. So, man hat also schon auch in allen Figuren irgendwo so das Streben nach Veränderung, nach Verbesserung. Ob man die durch Verschlechterung erreicht, weiß ich nicht, oder durch Mord und Tod, das glaube ich eher nicht, aber also das Ziel der Figuren ist schon irgendwo einen Umsturz herbeizuführen und am Ende, ja, wie Christopher das schon sagte, mit so einer sehr, sehr krassen Metamorphose dann eben auch was geändert zu haben irgendwo. Ne? Und auch eine Atombombe kann gegebenenfalls etwas sein, aus dem ein Land stärker hervorgeht, als es vorher gewesen ist. Also Japan ist das beste Beispiel dafür, die sind wirklich erstarkt dadurch. Ne?
Apropos Atombombe, ist der Dr. Einstein? Fragezeichen. Der sieht doch so aus wie Einstein. Oder sehe das nur ich wieder, weil ich halt mit dem westlichen Blick da drauf gucke?
Ist also, aus meiner Anime-Guckerfahrung sieht der halt aus wie so ein japanischer verrückter Wissenschaftler. Mhm. Das ist also so ein Dr. Wily von Mega Man irgendwie, keine Ahnung. Also so mit so krausen, wuscheligen weißen Haaren und so und dem Schnauzbart. Das ist schon sehr klischeehaft und vielleicht ist das abgeleitet von Albert Einstein, ich weiß es nicht. Ich hab das auch jetzt tatsächlich diese Verbindung erst gezogen, nachdem ich es hier in diesem Vorbereitungspad gesehen habe. Es liegt nahe schon, aber
auch weil ja der Doktor so ein bisschen zweifelnd ist die ganze Zeit, irgendwie weiß, das, was ich hier tue, ist so ein zweischneidiges Pferd. Grüße an Anne von den Cinematic Smash Sisters. Ja, also er weiß die ganze Zeit so richtig ist das alles nicht, was er da macht, aber er tut's dann doch. Und das ist ja auch jetzt nicht so unähnlich zur Geschichte von Einstein, der halt coole Dinge tun wollte, aus denen dann eine Atombombe entwickelt werden konnte irgendwann, was sicher nicht sein Ansinnen war am Anfang, zumindest wenn die Geschichte so ist, wie man sie kennt bisher. Und dann diesen Film ja auch mit einer Atombombe einzuleiten und mit einer atombombenähnlichen, noch viel krasseren Explosion aufhören zu lassen, so. Also ich habe sofort gedacht, das ist doch Einstein. Das ist irgendwie in meinem Kopf gewesen. Naja. Ich lese gerade hier, ich weiß nicht, wer von euch es ins Pad geschrieben hat, dass aber Otomo den Bezug zur Atombombe abgelehnt hat.
Das habe ich aus dem Wikipedia-Artikel übernommen.
Aha.
Fand ich ganz spannend, dass er quasi die offensichtlichste Deutung seines Werks negiert hat. Ich habe es aber noch nicht genauer nachgelesen, wie er das begründet hat. Aber ich glaube, er bezieht sich darauf, es ist jetzt keine Analogie auf den Atombombenabwurf auf Japan. Also es geht nicht um, Achtung, so viel, also er warnt hier nicht explizit in seinem Werk vor Atombomben. Ich glaube auch, vielleicht ist das einfach so, vielleicht ist ihm das einfach auch ein bisschen zu offensichtlich und er sagt, er lehnt das ab, aber natürlich kann man das auch reininterpretieren, gerade in Verbindung zu Einstein. Und ich glaube, das kann man auch ganz ohne Atombomben so deuten, dass man einfach sagt, also gerade in Bezug auf die Wissenschaft, dass gerade der Oberst, also der Vertreter des Militärs, den Forscher da verwandt, also wenn das hier euch über den Kopf wächst, dann müsst ihr das sofort abbrechen, kostet es, was es wolle. Und am Schluss steht ja der Wissenschaftler vor diesem Gehirnmuster und betrachtet es, ist ganz fasziniert davon, und der Oberst kommt rein und sagt, ja, warum habt ihr das nicht abgebrochen? Ich habe doch gesagt, also wenn es zu viel wird, sofort abbrechen. Und es wird da ganz deutlich quasi eine Referenz drauf gemacht, dass es ethische Wissenschaft gebraucht, weil unethische Wissenschaft führt halt zu solchen Auswüchsen wie Tetsuo.
Mhm. Ja, interessant.
Also wenn man jetzt natürlich auf dieses Atombombentrauma und die Verarbeitung dessen so ein bisschen hinarbeitet, dann wird natürlich sofort so ein bisschen auch der Vergleich zu Godzilla bewusst. Und ich habe diesen Vergleich zu Godzilla immer gezogen, bis mir dann heute klar geworden ist, also der Vergleich zu Shin Godzilla passt eigentlich viel besser, weil also Shin Godzilla ist ja dann tatsächlich die Aufarbeitung von Fukushima und gar nicht der Atombomben und vor allem auch die Aufarbeitung dessen, wie die Regierung mit Fukushima umgegangen ist, nämlich im Grunde genommen gar nicht. Ne, den Leuten haben den Leuten einfach nicht gesagt, dass es da gefährlich ist und haben den jahrelang mehr oder weniger also innerhalb des Landes vorgelogen, dass alles sicher und alles super ist, und im Ausland hat man gehört, wie schlimm das alles ist und wie schlimm verstrahlt alles ist, und der japanischen Bevölkerung hat man das eben nicht gesagt. Und viel Ähnliches passiert hier halt auch. Und ich hatte hier irgendwo das Stichwort gelesen, dass ein Großteil der Bevölkerung trotz des ganzen Chaoses irgendwie ein ganz normales Leben führt. Und weil es irgendwie schon auch so ein bisschen an den, an denen auch vorbeigeht. Also man sieht das an einer der ersten Szenen, dass da durch so einen Fernseher durchgeschaltet wird. Und da läuft so ein ganz buntes Fernsehprogramm. Und diese Aufstände und diese ganze Gewalt, die wird halt auf einem Sender gezeigt, und überall sonst läuft halt Unterhaltungsfernsehen. Und ich fand da dann noch den Vergleich zu Shin Godzilla wesentlich besser, weil da geht's ja auch darum, dass die Gesellschaft eben aus diesem Angriff dieses riesigen Kaijus stärker hervorgeht, intelligenter hervorgeht, auch gebildeter hervorgeht, wie man mit solchen Vorfällen eben auch umgeht in Zukunft und dass man solche Kämpfe auch gewinnen kann. Und da geht es ja eben nicht um die Atombombe per se. Und das fand ich dann noch ganz spannend, dass man auch eben diese Motive, die in Akira behandelt werden, auch heute immer noch sich traut anzufassen irgendwo.
Ja, ich finde das auch unheimlich relevant. Ich hatte da auch noch reingeschrieben zu diesem die Normalität der Gesellschaft, also dieses der Frosch im kochenden Wasser, also diese Metapher, dass wenn man einen Frosch ins kochende Wasser wirft, dann springt er wieder raus, aber wenn man ihn ins kalte Wasser setzt und dann langsam aufheizt, dann wird halt bei lebendigem Leib gekocht. Und das ist ja genau dieses, es hat wahrscheinlich, also dieser 30-jährige Aufbau, das war bestimmt dann wie, ähnlich wie in Deutschland, gab es eine Art Wirtschaftswunder, irgendwie alles war euphorisch und man merkt gar nicht so, wie sich schleichend dieses Chaos wieder in die Gesellschaft eindringt. Und man hat dann immer diese Vorstellung, ja, wenn es so schlimm wird, dann wird ja quasi die Gesellschaft kurz pausiert und dann machen wir alle Revolutionen und dann geht's weiter. Aber dass dieses, also dass der normale Alltag neben dem Umsturz und dem Chaos weiter existieren kann, ich glaube, das ist so eine kognitive Dissonanz, die ganz schwer zu begreifen ist. Also mir ist das, ich kann das immer ganz schwer nachvollziehen in Bezug auf das Dritte Reich, weil so, keine Ahnung, in der Schule habe ich halt gedacht, okay, 1933, da war Hitler da und dann gab es keinen Alltag mehr in Deutschland, sondern dann waren alle Nazis und sind nur noch haben nur noch Sikai gerufen, aber dass es nach 33 und wahrscheinlich weit bis in 45 rein auch noch einen normalen Alltag kam, wo Leute irgendwie ganz normal gearbeitet haben und Party gemacht haben und alles Mögliche. Ich glaube, diese kognitive Dissonanz, die fällt auf jeden Fall mir immer sehr schwer irgendwie nachzuvollziehen, und ich fand das sehr schön in diesem Film repräsentiert, diese zwei nebeneinander zu sehen.
Mhm. Wenn ihr keine Themen aufbringt, stelle ich immer weiter meine Fragen, die ich so an den Film habe. Das mag jetzt ein Synchro- oder beziehungsweise Übersetzungsding sein, aber das, was diese 5 Menschen haben, die wir in dem Film kennenlernen, wird ja als Fähigkeiten bezeichnet. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die Fähigkeiten sind ja sehr negativ besetzt hier in dem Film. Also die sind ja scheinbar nicht in positive Bahnen lenkbar irgendwie, sondern können nur in Zerstörung und, wenn man es noch positiv deuten will, irgendwie Erneuerung enden, aber auf jeden Fall erstmal Zerstörung. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum nennt man sowas dann Fähigkeiten? Und dann habe ich überlegt, ob das irgendwie ein bewusstes Gegenbild zu Superhero-Powers oder so ist, weil einem die immer so platt vorkommen oder so, gerade wenn es aus einem Manga kommt, so als Gegenentwurf zu Superhero-Comics oder so. Keine Ahnung, das sind dann so Fragen, die in meinem Kopf rumschwirren.
Ich finde es halt spannend, weil das Erste, was Tetsuo macht, als er dann loszieht später im Film, ist, sich so einen großen roten Umhang umschmeißen. das ist, ich glaube,
stimmt, stimmt.
Ja, das ist so, also, das ist, glaube ich, eher so was, weiß ich nicht, so was Samurai-artiges. Aber dieser große rote Umhang, also den verbindet man hier im Westen mit Superman. Also das
auf
ist schon
jeden
so ein
Fall.
Und wer dann auch durch die Gegend fliegt und am Ende dann diesen Laserstrahl im All ausschaltet und sowas. Und das ist schon schon ein ziemlicher Kommentar. Also ich weiß es nicht. Man kann es so interpretieren, aber ist schon ein bisschen Superman da drin.
Mhm. Finde ich. Also das ist auf jeden Fall so eine Frage, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte mit diesen Fähigkeiten.
Ja? Ich finde das ganz spannend, weil wenn man sich mal den Man of Steel Superman 5 von Zack Snyder anschaut, im Grunde ist das ja auch so eine Akira-Geschichte, aber Zack Snyder hat halt gedacht, dass Tetsuo der eigentliche Held dieses Films sein sollte und hat dann Man of Steel gemacht.
Geil.
Ja, ja.
Das ist ja im Grunde auch ein Thema, was jetzt in modernen Superheldenfilmen ständig thematisiert wird, diese Verwüstung und wie das wieder aufgebaut werden muss. Und man merkt, Akira war in vielen Themen Vorreiter und ein sehr vorausschauender Film. Wahrscheinlich ist er auch deswegen ein Filmklassiker. Aber ich würde doch gerne mal, wir haben jetzt sehr viel inhaltlich diesen Film besprochen, und es wurde angemerkt, dass wir auch mal Themen aufbringen sollten. Ich würde doch gerne mal auf die technische Ebene dieses Filmes gehen und vor allem mit dem Animationsstil anfangen, den ich sehr spannend fand, weil er einerseits sehr comichaft war, also im Sinne von, dass er sehr zweidimensional wirkte. Es wirkte halt wie Panels aus einem Comic, die halt bewegt wurden, und es war sehr nah an einem gezeichneten Stil, oder war wahrscheinlich auch gezeichnet und nicht computergrafikmäßig hergestellt oder nicht zu großen Teilen. Aber gleichzeitig gibt es immer wieder Szenen, wo die komplette Tiefe des Raumes ausgenutzt wird. Es gibt eine Szene, wo mir das wirklich sehr stark aufgefallen ist, wo Kaneda sich in einem Lüftungsschacht versteckt und er wird dann quasi von so einem Bösewicht oder von so einem Typen rausgezogen und wird halt von ganz hinten nach ganz vorne geworfen, und die Kamera bleibt aber ganz vorne und er landet dann quasi direkt vor der Kamera. Und ich fand das wirklich beeindruckend, wie bei diesem zweidimensionalen Animationsstil so die komplette Tiefe des Raumes trotzdem ausgenutzt werden konnte und wie auch präsent die Kamera als Beobachter war. Und das fand ich also von so der Animationsebene wirklich beeindruckend.
Wenn wir bei Lieblingsszenen animationstechnisch sind, was ich sehr beeindruckend fand, war das ineinander Übergehen von realen und halluzinierten Dingen. Also wenn zum Beispiel Tetsuo auf dem Boden seine Gedärme sieht, die aus ihm rausfallen, um die wieder in seinen Körper reinzuschieben, dann so Schaufelbewegung mit seinen Händen macht, und in einem Moment sieht man noch diese Gedärme und im zweiten sieht man ihn nur noch hilflos auf dem Boden liegen, wie er diese Schaufelbewegung macht. So, das hat wirklich für mich, da habe ich gedacht, okay, da ist wirklich Animation perfekt eingesetzt worden, weil das hätte man in einem Realfilm nicht so machen können mit diesem perfekten Übergang irgendwie.
Ja, und später auch, wenn das Spielzeug dann lebendig wird in seinem Zimmer, also wo dann auf einmal die ganze Realität vor ihm so zusammenbricht auch und der Boden bröckelig wird und er durchzufallen droht und dieser riesige Teddy und dieses laufende Auto durch sein Zimmer laufen, das sind ja albtraumhafte Sequenzen, nur um dann hinterher festzustellen, dass es eben diese anderen drei psychisch begabten Kinder sind, die ihm da eben einen etwas makabren Streich spielen, um so ein bisschen so an seine Grenzen zu bringen. So dass das sind so Szenen, da habe ich, als ich den Film das erste Mal gemacht habe, da habe ich echt große Augen gemacht, weil man natürlich darauf nicht vorbereitet ist. Bis zu diesem Zeitpunkt von so kleineren Einsprenkelungen ist der Film noch relativ normal und dann kommt eben diese Albtraumsequenz mit diesen laufenden Teddybären und der Puppe und ich glaube, das ist ein Auto, was dann da irgendwie reingelaufen kommt. Die laufen erst noch so klein über sein Bettlaken und stehen dann überlebensgroß im Zimmer. Das ist schon hart. Also wenn man darauf nicht vorbereitet ist, ja. das ist krass.
Und er ist natürlich von Anfang an sehr explizit in der Darstellungsweise. Also wir sehen sehr viel Blut zum Beispiel von Anfang an. Aber das Blut, also wir haben oft hier auf der Couch gesessen und gesagt, ja, das Blut, was da gemalt wird, sieht wirklich aus, wie Filmblut früher aussah. Also wie so eine rötlich neonfarbene, dickliche Masse, die irgendwo kleben bleibt und gar keine richtigen Tropfeigenschaften hat und so. Und von so einer Darstellung kommen wir dann irgendwie zu diesen hyperrealen, halluzinierten Szenen. Also so voll der Gegensatz. So am Anfang haben wir noch eine relativ reale Welt, in der es aber ziemlich platte Darstellungen teilweise gibt. Und dann haben wir diese halluzinierte Welt, in der aber die Darstellung so real wird, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, was eigentlich Halluzination und was real ist. Ja, finde ich sehr spannend. Und dann habe ich ja noch gelesen, ich weiß nicht, ob einer von euch sich mit sowas auskennt, dass für diesen Film auch neue Technik verwendet wurde, was Animationen angeht. Kann einer von euch da was zu sagen?
Also ich nicht. Okay. Steffen?
Das stand schon drin.
Ich habe es abgeschrieben aus der Wikipedia in der Hoffnung, irgendjemand könnte mir was dazu sagen, sozusagen.
Ich kann ein bisschen was dazu sagen, weil ich habe ein YouTube-Video zum Thema geguckt, in Vorbereitung auch vom tollen Nerdwriter. Der hat schon vor einer ganzen Zeit ein Video eben genau dazu gemacht, nämlich zu diesen ganzen Lichteinstellungen, die in Akira drin sind. Licht ist ja ein ganz eigener Charakter in diesem Film. Weil in Animationsfilmen, zumindest damals war das noch so, heute ist das auch schon wieder anders, musste man Licht ja in diese Szenen reinmalen und wirklich gucken, woher kommt das Licht. Man kann das ja nicht organisch einfach irgendwo hinstellen und dann fällt es irgendwie durch ein Fenster oder sowas. Man kann es nicht steuern, beziehungsweise man kann es schon steuern, aber es ist nicht so haptisch da, wie es in einem Realfilm ist. Und das schafft dieser Film eben mit Bravour, also mit Explosionen, die Licht hervorrufen, Computern und Bildschirmen, die Licht hervorrufen und natürlich auch die Rücklichter von den Motorrädern, die dann zum Teil noch Sekunden, Minuten lang im Bild zu sehen sind, während die Motorräder schon kilometerweit weg sind. Und das ist, glaube ich, so ein Stil, den Akira geprägt und dann auch weitere Filme so ein bisschen damit inspiriert hat. Und wenn man sich so Filme anguckt wie Blade Runner, die haben sich diese Inspiration, die optische Inspiration ja auch in Tokio geholt, so diese große Kreuzung, ich habe den Namen gerade vergessen, diese ganz klassische, ikonische Kreuzung in Tokio, mit diesen, ich glaube, das sind drei Zebrastreifen, die man da sieht. Da sind ja auch diese großen Neon-Geschichten und da hat sich ja eben auch Blade Runner dann inspirieren lassen und das macht Akira eben in gezeichneter Form nochmal, also diesen ganzen Neon- ja, man möchte schon fast sagen Neon-Noir. Keine Ahnung, es ist so dieses einerseits sehr düstere, aber dann noch sehr, sehr bunte und sehr, sehr grelle irgendwo. Und das ist ein Zeitgeist, der komischerweise heute wieder funktioniert. Ich weiß nicht, warum dieser Stil, 80er Jahre kommen ja auch gerade irgendwie wieder zurück. Keine Ahnung, vielleicht deswegen.
Ich glaube, Das ist so eine Pendelbewegung. Also ich mache jetzt mal so eine ganz hemdsärmliche Kunstgeschichtserzählung. Aber wir hatten, ich hatte das Gefühl, die frühen 2000er bestanden aus, da wurde die ganze Welt in Silbersprühfarbe angesprüht und mit Alufolie beklebt. Also da hatten, also ich finde diesen, es hat auch was und ich hoffe, dass da auch irgendwie mal retromäßig zurückkommt. Aber dieses spacige Future, alles war so in, also das Jahr 2000 in so Digitalschrift und alles war irgendwie so Silber-Alufolienmäßig und sehr glatt und sehr minimalistisch. Auch wenn man sich so die Alltagsarchitektur, also sehr viele geometrische Formen, alles so in Altweiß getüncht. Und das ist quasi jetzt die Pendelbewegung zurück und wir kommen zurück zu diesen bunten, knalligen, fetzigen 80er Jahren und quasi in einer neuen Iteration, wenn man sich anschaut, okay, heute ist alles so in, ist alles bunt, aber so in Pastelltönen. Also wenn man sich so das vielleicht so Webseitendesign von 1000 Startups anschaut, alles irgendwie farbig, aber so gedeckte Töne, auch wenn man sich zum Beispiel die neuen iPhones anschaut, also was ja auch irgendwie ein Zeichen für den Artstil, der gerade der Gegenwart ist, was ja von sehr weiß, alles ist Unibody und jetzt selbst Apple, die so eine restriktive Designrichtlinie haben, machen jetzt doch wieder mehr Farben und auch eine größere Farbauswahl. Und ich glaube, das ist einfach quasi diese Pendelbewegung.
Steffen, hast du denn die Mangas auch gelesen oder zumindest in Teilen?
Leider nicht, was vor allem daran liegt, dass das, je nachdem, was für eine Edition man holt, also in jedem Fall 6 Bände. Ich weiß nicht, wie die aktuelle deutsche Auflage da aussieht. Die ist halt schweineteuer. Also ich glaube, die kostet, wenn ich mich nicht komplett täusche, ist der Preis aktuell bei 198,80 €. Mhm. Was witzigerweise genau das Erscheinungsjahr des Films ist. Das war auch Absicht.
Aber das ist dann die Hardcover-Ausgabe oder was?
Nee, das ist die gesammelte Edition. Ich weiß nicht, ich kenne die Ausstattung nicht, aber das sind eben alle, das sind über 2000 Seiten. Also das ist, selbst für ein Manga ist das schon recht viel. Das sind 120 Kapitel. Und für eine Serie, die in, ich glaube, von wann ist die angefangen zu erscheinen? Ich glaube, irgendwo späte 80er bis Anfang der 90er Jahre, das mit einer kleinen Pause zwischendurch für den Film, schon eine ziemliche Hausnummer. Also klar, so Serien wie One Piece oder Naruto kommen da locker drüber, aber das ist ja nicht die Regel. Also in der Regel werden Mangas ja nicht so lange fortgeführt. Und ist immer noch so ein bisschen so ein Traum von mir, die mal irgendwann zu lesen, aber da fehlt mir noch das nötige Kleingeld tatsächlich, ja. Aber es ist halt, also ist halt insofern einfach schade, weil sehr viel in diesem Manga drin ist, was es nicht in den Film geschafft hat. Ich habe das gestern beim Gucken auch zu Kati gesagt, 80% der Fragen lassen sich damit beantworten, dass das einfach nicht in der Adaption gelandet ist. Also sehr viele Plotholes, wenn man das so nennen möchte, sehr viele Figurenentwicklungen, die dabei auf der Strecke bleiben. Also gerade Kay, die im Grunde genommen komplett blass bleibt, die gar nichts zu tun kriegt, außer mal ein bisschen durchs Bild zu hüpfen.
Außer, dass der Typ glaubt, sie will was von ihm. So
genau. Ja. Oder eben auch dieser Priester, den Christopher gerade angesprochen hat, der in der Originalvorlage eine Frau ist. Und auch zu den Kindern gehört tatsächlich, also eben auch mit diesen Kindern psychischen Verbindung steht und das ganze Programm. Das sind alles Plotpunkte, die man eben aus der Adaption oder nicht in die Adaption mit übernommen hat, weil das den ganzen Rahmen gesprengt hätte. Ich glaube, Akira wäre ein sehr, 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 sehr gutes Vorbild oder eine sehr gute Vorlage für eine Anime-Serie tatsächlich. Und es gab ja Bestrebungen, das Ganze noch mal real zu verfilmen. Da war ja irgendwie Leonardo DiCaprio mehr oder weniger mit drin. Das Ganze hat man Gott sei Dank inzwischen schon wieder gecancelt. Seit ein paar Jahren ist das auch vom Tisch. Finde ich gar nicht so schlimm.
War das eine Idee vor oder nach dem Ghost in the Shell-Film?
Den gibt's nicht.
Okay, also ja, also aber ich würde doch gerne, also ich verziehe jetzt mal so, ich weiß gar nicht, war Ghost in the Shell, also der Anime-Film vor oder nach Akira?
Der war deutlich danach, der war, glaube ich, 94 oder 95.
Ja, weil, aber ich kann mir durchaus einstellen, dass sie sich gegenseitig, oder dass Akira Ghost in the Shell beeinflusst hat, ja. Gerade was Musik angeht und Ja, einfach auch diese Idee, dass, also.
Oh ja, ne, über Musik müssen wir noch reden.
Genau, ja, das können wir jetzt machen. Ich finde ja, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil Ghost in the Shell natürlich später kam und Paprika, also man merkt, ich habe gefühlt 3 Anime-Filme gesehen, aber
gute.
Genau, Ghost in the Shell und Paprika sind, glaube ich, die einzigen nicht Ghibli-Anime-Filme, die ich gesehen habe. Beide zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie wahnsinnig gute Musik haben. Und ich finde, dass bis auf das Thema von Tetsuo, was immer so in den Kampfszenen angespielt wird, der Film musiktechnisch doch so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber jetzt kann mich auch täuschen. Was ist denn eure Einschätzung zur Musik?
Ich habe ehrlich gesagt nicht viel Musik außer dem einen Lied, über das ich gleich unbedingt sprechen will, wahrgenommen. Was ich dem Film aber positiv anrechne, ist sein bewusster Umgang mit Stille. Also ich kann dir jetzt keine coolen Melodien vorsingen oder Themes, die es so gegeben hätte. Aber ich finde, an genau den richtigen Momenten war der Film unerträglich still. So, das fand ich toll.
Ganz kurz, das fand ich auch spannend, weil im Grunde hast du ja den wichtigen Plotpoint am Anfang verpasst das erste Mal, weil diese Atombomben-Szene am Anfang passiert ja komplett ohne Ton und ich sitze da und schaue mir das an und nach einer Zeit frage ich Becky so, was denn passiert sei, also was dieser Krieg war, und ich so, ja, das haben sie am Anfang gezeigt, dass eine Atombombe explodiert, das habe ich gar nicht gesehen. Und das ist natürlich, also Stille im Film kann natürlich dafür sorgen, dass man quasi noch besser hinschaut und noch aufmerksamer ist. Und ich finde das gerade schön. Es gibt ja auch diese ganz am Anfang, wo Tetsuo das erste Mal auf das Kind trifft und quasi diese Übertragung stattfindet, gibt es ja so ein Flash-Forward, wo man so in einzelnen Frames im Grunde, also ich habe es nicht angehalten, aber ich kann vorstellen, dass in diesen einzelnen Frames die komplette Geschichte des Films vorerzählt wird. Und das passiert ja auch komplett ohne Ton. Und ich finde so gerade so Flash-Forwards oder Flashbacks komplett ohne Ton immer besonders wirksam, weil das einen quasi ex negativo, da hatten wir auch diskutiert, was das heißt, ex negativo rausreißt, also durch das Entfernen von Ton, also es fällt auf, dass hier was fehlt, und dann wird quasi die Aufmerksamkeit des Zuschauers oder der Zuschauerin, die vielleicht gerade aufs Handy schaut, nochmal besonders getriggert. Das ist wie der gleiche Effekt, wenn der Lehrer vorne redet und man unterhält sich in der letzten Reihe und dann hört der Lehrer auf zu reden und dann merkt man erst, dass er einen anguckt. Also ist, glaube ich, der gleiche Effekt, dass man da durch das Fehlen von Ton noch mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Das finde ich immer ein schönes Stilmittel. Mhm.
Ich finde, also jetzt kommen wir wieder zu meinem humorvollen Vergleich zu 2001. Ich finde ja den Einsatz von diesem einen Lied, keine Ahnung, was es für ein Lied ist, aber das, was immer bei Tetsuo gespielt wird, hat mich wieder unfassbar an 2001 erinnert. Nämlich an den Einsatz dort von, also sprach Zarathustra, also diese Szenen, wo mitten aus dem Nichts immer und dann diese Melodie losging irgendwie. Und das war hier halt auch so, weil es immer nur so stückweise angespielt wurde und immer mit diesen sehr imposanten Anfangsklängen in dem Lied und so. Also ich habe es sofort gesagt. Christopher hat dann die linke Augenbraue hochgezogen und mich kritisch angeguckt, weil er diese Assoziation nicht hatte. Aber ich hatte die irgendwie ziemlich stark. Mag natürlich dran liegen, dass ich dieses Jahr das erste Mal 2001 gesehen habe und der Film noch in mir arbeitet. Aber irgendwie war der Vergleich für mich da.
Ich finde.
Ja, musikalisch ist, glaube ich, also ich finde so diese Nicht-Musik in dem Film ganz spannend. Also alles, was so untermalend ist, so ambient, sagt man ja auch. Ich finde ja, Musik ist so per Definition die rhythmische und arrhythmische Aneinanderreihung von Klängen. So, also gar nicht mal so viel mit Harmonie, sondern Hauptsache Klänge und in irgendeiner Art und Weise arrangiert. Und ich finde so von der ganzen Stimmung und alles, was diese Szene so mit sich bringt, ist eben tatsächlich diese Albtraum-Szene, meine Lieblingsszene, weil sie so ganz leicht creepy anfängt, wie Tetsuo noch auf seinem Laken liegt und dann mit so Quietsch-Synthesizer-Geräuschen diese kleinen Figuren über sein Bett laufen. Das sind so ganz künstliche Klänge, die man so ein, was sehr Japanisches irgendwie, aber sehr disharmonisch, sehr gruselig auch in dem Moment. Und das unterstützt eben auch so diese klaustrophobische Stimmung in dieser Szene ganz gut. Irgendwelche, weiß ich nicht, gruselige Musik oder irgendwas Orchestrales hat er das kaputt gemacht. Und das gilt, glaube ich, auch so für den Rest des Filmes. Also ich glaube, dass so, weiß ich nicht, so actiongetriebene Untermalung das Ganze eher kaputt gemacht hätte, weil die Bilder da für sich sprechen können auch.
Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Warum muss denn das Ganze, der ganze Showdown am Ende im Olympiastadion spielen? Also das wird einmal ziemlich mit der Brechstange mitgeteilt in dem Film, dass Olympia und die Olympischen Spiele, die da irgendwie gleich stattfinden sollen, irgendwie eine große Rolle spielen. Aber was das jetzt philosophisch mit dem Film zu tun hat, habe ich irgendwie nicht durchdrungen. Habt ihr da eine Theorie zu?
Hm. Das ist genau das, was wir schon angesprochen haben. Eben auch so dieser Wiederaufbau, den Japan nach dem Zweiten Weltkrieg eben erreicht hat. Also die waren ja, also auch international geächtet, hätte ich jetzt fast gesagt, durch die Beteiligung im Zweiten Weltkrieg. Und sind dann aber irgendwie wieder auf die Beine gekommen und haben sich selber auch so ein bisschen wieder aufgebaut. Starkes Wirtschaftswachstum, was, glaube ich, in den 80ern irgendwann den Höhepunkt gehabt hat. Und eben auch so dieses Austragen dieser Olympischen Spiele in diesem Prunkbau. Das ist ja also für die 60er Jahre ist das ein sehr moderner Bau, also sehr rund und auch ja heute noch gut anzugucken, sehr modern eben auch, und dass das eben auch zerstört wird innerhalb dieser Handlung und da eben auch dieser Endkampf stattfindet, ist ja auch ein Symbol für den Untergang dieser stolzen japanischen Gesellschaft, die so stolz auf dieses Olympiastadion und natürlich auch damit verbundene sportliche Erfolge dann auch ist, ne?
Okay, ja gut, das ist gar nicht so blöd. Hätte ich auch mal selber drauf kommen können. Und dann habe ich noch eine, nennen wir es metaphorische Frage. Die Motorräder, die ja eine große Rolle zu spielen scheinen in dem Film, mit denen ich jetzt irgendwie so nicht so viel anfangen kann. Sind das da Männlichkeitssymbole in dem Film? Was denkt ihr?
Hashtag Phallus-Symbol.
Also, weil es geht ja auch darum, dass der eine das eine Motorrad nicht vernünftig bedienen kann und der eine hat das schickere und das teurere und der andere kann es sich nicht leisten und überhaupt, dass diese ganzen Banden da so viel sich über diese Motorräder definieren und so.
Ich glaube, das ist das Einzige, wo die wirklich gut drin sind. Das machen die ja in der Ausbildung. Man sieht ja eine Szene, wo sie in der Schule sitzen und der Lehrer nicht kommt. Vielleicht auch als Folge der Kämpfe, der Aufstände. Aber man sieht da ja einen Motor vorne im Klassenraum stehen. Und das ist, also habe ich das immer interpretiert, das ist deren Ausbildung. Und das ist das eine, was sie wirklich gut können, Motorräder bauen. Und vielleicht auch Motorräder klauen und umbauen, keine Ahnung. Aber das ist irgendwie so das eine, was sie wirklich richtig, richtig gut können und über das sie sich auch definieren. Ob man das jetzt als Männlichkeitssymbol sehen möchte, weiß ich nicht. Kann man, gerade Kanedas sehr ikonisches Motorrad, das ist ja auch ein Symbol geworden, nicht nur für diesen Film, sondern also allein dieses Bremsmanöver, was Kaneda mit diesem Motorrad macht, ist in 1200 Animes und Zeichentrickserien zitiert. Da ist irgendwie Pokémon und selbst Adventure Time hat das kopiert in einer Szene. Also es ist einfach derartig ikonisch, dass dieses Motorrad, das ist also weit über diesen Film auch hinausgewachsen. Also ähnlich, dieser Film ist ja auch größer als die Summe seiner Teile, das muss man auch dazu sagen. Ich habe das tatsächlich immer so gesehen, dass die wirklich mit diesen Motorrädern auch das definiert sie, also unabhängig davon, dass das natürlich, man kann es als Schwanzverlängerung sehen, wenn man das möchte, aber ich glaube, das ist das, was die wirklich können, was sie halt ausmacht irgendwo.
Ich glaube ja, dass, also in dem Wikipedia-Artikel, da wird sehr ausführlich eine amerikanische Japanologin zitiert, die Akira anscheinend sehr gut auseinandergenommen hat. Und die meinte auch, dass diese Motorradbanden quasi eine moderne Form der Ronin sind, also dieser, ich weiß gar nicht, was Ronin sind, also in dem Wikipedia-Artikel steht sowas wie, also Räuber, aber so mit so, mit im Moralkodex, also so wahrscheinlich so.
Ein Ronin ist ein geächteter Samurai, also der keinen Meister hat. Und eher so ein Landstreicher, der so von Auftrag zu Auftrag dann geht und dann immer mal wieder für einen neuen Meister Aufträge erlebt.
Also ein Söldner im Grunde.
Ja.
Und das oder man kann es auch im westlichen, also wenn man sagt, wir machen eine westliche Brücke, dann könnte man sagen, das sind so wie Cowboys. Und das ist halt also ihr Mittel, um im modernen Stadtdschungel quasi mobil zu sein, und das ist quasi so wie der Cowboy, das, oder die Ronins wahrscheinlich auch, die Pferde hatten, womit sie über die, dass die Prärie geprescht sind, haben die halt ihre Motorräder, und ich glaube, das ist einfach vielleicht auch so ein Kulturelement, dass das quasi der Transportmodus immer eine ganz große Rolle spielt, was ja natürlich dann auch wieder in dieses Thema der Freiheit, was im Film ganz stark ist, reinspielt. Also quasi, dass frei verfügbare Mobilität auch immer gleich Freiheit bedeutet. Und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Ach ja, genau. Ich finde auch, dass ich glaube, diese Schnelligkeit, ich wurde da an Neal Stephensons Snow Crash erinnert, was wiederum auch ein Buch ist, was erst 4 Jahre später erschienen ist. Also wahrscheinlich hat sich Neal Stephenson durch diesen Film inspirieren lassen, wo ja der Protagonist ein Pizzalieferant ist, der wahnsinnig schnell diese Pizza ausliefern muss und immer quasi so auf an LKWs hängend Skateboard fährt. Und vielleicht ist das auch so ein Ding der Zeit, dass alles immer schneller wurde, also die Autos oder die Fortbewegungsmittel immer schneller, irgendwie Überschallflugzeuge waren auch der heiße Scheiß, und also dieser Need for Speed, ich zitiere jetzt hier nicht die Filmreihe, sondern quasi dieser Geschwindigkeitsrausch, dass ich glaube, dass damals noch viel stärker irgendwie ein Faszinosum war, wie es vielleicht heute war, wo die lokale Verortung gar nicht mehr so wichtig ist in Zeiten des Internets. Aber das hat bestimmt mehrere Ebenen, wie so viel in diesem Film.
Habt ihr noch Themen, bevor wir über das Ende des Films nochmal reden? Irgendwas, was euch noch fehlt?
Ah ja, wir hatten schon mal so über die einzelnen Figuren geredet, und mir ist Kaneda noch so ein bisschen zu kurz gekommen. Mhm. War was denn? Wir hatten kurz darüber gesprochen, ob er jetzt, ob Tetsuo der Held ist, ob Kaneda der Held ist. Und ich finde halt, Kaneda wird halt schon so ein bisschen so von diesem Troublemaker, zumindest im letzten Teil, zum, ich weiß gar nicht, ob man jetzt Antagonist oder Protagonist, ob das jetzt so treffend ist, bin ich mir jetzt nicht so 100%ig sicher. Aber Kaneda und auch Tetsuo zum Teil spiegeln so ein bisschen so diesen typischen Shonen-Anime-Helden dann auch wieder so. Gerade im Vergleich zu Son Goku, der aus einer ganz ähnlichen Zeit kommt. Also Dragon Ball ist ja bei uns wesentlich später ausgestrahlt worden, als es in Japan tatsächlich lief. Und Dragon Ball Z, wo die Figuren ja immer stärker wurden, immer muskulöser wurden, immer mehr Haare kriechten und immer lauter schrien. Und das ist dann auch wirklich so Tetsuo Kaneda, also diese Schreie Tetsuo und Kaneda, das kann man dann auch irgendwann nicht mehr hören, so Ausmaße eben bekommen hat, wenn sie sich aufgeladen hat. Und das ist, glaube ich, was ganz Typisches, eben so diese Hypermaskulinität, die in diesen 80er-Jahre-Anime-Helden eben auch drinsteckt, oder Anti-Helden eben auch drinsteckt. Ein Kenshiro von Fist of the North Star, der nur aus Muskeln besteht, der seine Gegner einmal antippt und dann explodieren sie in riesigen Blutfontänen. Oder ein Jojo von Jojo's Bizarre Adventure. Also auch so riesige Muskelberge. Das ging alles auch in den 80ern los. Und das fand ich einen ganz netten Aspekt, dass man das hier in Kaneda sieht, der am Ende eben mit so einer riesigen Laserkanone auf Tetsuo einschießt. Und auch so ein amerikanischer, weiß ich nicht, so ein John McClane wird irgendwie so, ne, dann um sich ballert und alles, ja, oder so ein Arnold Schwarzenegger oder irgendwie sowas. So diese Parallelen dann auch zu amerikanischen, aber eben auch diesem typischen 80er-Jahre japanischen Helden irgendwo.
Kannst du noch mal für mich zwei Worte dazu sagen, was Shonen ist?
Genau. Shonen ist ein Genre im Anime. Man kann das grob in ich glaube, so in 4 Kategorien. Einmal Shonen, das sind Animes für Jungs. Ganz typische sind Dragon Ball, dann Naruto ist ein ganz typischer Shonen-Anime, One Piece, also hauptsächlich männliche Hauptcharaktere, die viel kämpfen. Dann gibt's Shoujo-Anime, die sind so hauptsächlich für Mädchen gedacht, ist Gender-Marketing natürlich, ist zu la Käse.
Na klar.
Das sind so Serien wie Sailor Moon, ist eigentlich als Shoujo-Anime gemeint gewesen, hab ich immer gerne geguckt, keine Ahnung, was das soll. Also eher so auf Gefühl, zwar auch mit Kampf, aber alles eher so pastellig und rosafarben. Also das Sailor Moon wahrscheinlich das beste Beispiel. Gibt aber auch so Serien wie Ranma oder Inuyasha, die auch eher an Mädchen gerichtet sind. Habe ich auch alles gerne geguckt. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Und dann gibt's das Ganze noch mal für Erwachsene. Seinen ist dann irgendwie das für Erwachsene. Das so zur Kategorie, genau. Mhm.
Ja, ich finde dieses immer stärker werden, das ist ja im Grunde, wird das ja wunderbar parodiert, wer das nicht kennt, in One Punch Man.
Ja.
Ganz kurz ein Anime, ich glaube, der ist jetzt auch auf irgendeiner deutschen Streaming-Plattform jetzt kürzlich auch gelandet.
Auf Netflix die Tage, ich habe es auch neulich erst zum ersten Mal gesehen, das ist großartig.
Genau, wo es darum geht, dass One Punch Man so stark ist, dass er alle seine Gegner immer mit einem Schlag besiegt und er aber doch so gerne einen richtigen Fight mal hätte, aber es ihn wahnsinnig aufregt, dass halt nach jedem Schlag schon jeder Gegner besiegt ist und das natürlich auch quasi der Schluss dieser ganzen immer stärker, immer muskulöser ist. Ich finde das auch spannend, was du gesagt hast, dass im Verlauf des Filmes Tetsus Haare sich immer mehr aufstellen. Und das natürlich auch, quasi sich widerspiegelt in Dragon Ball Z, also dass da auch immer mehr Haare kommen und dass die Frisuren sich immer weiter auftürmen. Dass Tetsuo im Verlauf des Filmes ein immer mehr extremerer Charakter wird, dahingehend, dass seine Charaktermerkmale immer mehr so karikaturisiert werden. Also am Anfang ist er noch so ein Typ halt und am Schluss ist er halt so Berge stehende Haare und hat einen Umhang und hat einen abgehackten Haararm, also er wird immer quasi radikaler in seinem Auftreten. Aber Kaneda, wir wollten ja eigentlich über Kaneda reden, wo man schon merkt, also ich frage mich, der Film, der funktioniert ja im Grunde, also für mich funktioniert der auch ohne Kaneda. Deswegen, ich könnte es auch über diesen Charakter nicht so viel sagen, er ist halt so normal, würde ich sagen, im Vergleich zu den anderen Figuren. Er hat so wenig wo man sich dran festhalten kann.
Aber er hat am Ende halt immer noch so diesen Kämpferdrang und er ist halt auch der Einzige, wenn man mal von den 3 Kids, den anderen 3 psychisch begabten oder ja, dem Opfer gefallenen Kindern absieht, die ja dann Kay so als Puppe noch benutzen, um da einzugreifen. Kaneda ist ja so der Einzige, der versucht, Tetsuo noch aufzuhalten, der vielleicht auch so den Wagemut hat, vielleicht auch die Lebensmüdigkeit, ich weiß es nicht, sich ihm gegenüberzustellen, weil zumindest wirkt das so ein bisschen auch die Hoffnung hat, da nochmal so einen Hebel ansetzen zu können. Der Film macht aber nicht viel damit, weil da diese ganze emotionale Ebene irgendwo nicht zustande kommt. Also wenn man diesem ganzen Film eine Sache dann wirklich vorwerfen kann, wo er wirklich komplett versagt, ist so diese ganze emotionale Bindung, zumindest von meiner Seite ja, aus, an diese Figuren.
Total. Kann ich unterschreiben. Ist auch das, was es mir auch schwer gemacht hat, an bestimmten Stellen nachzuvollziehen, wenn wir jetzt auch vielleicht zum Ende übergehen, warum rettet da eigentlich wer wen am Ende? Also was ist das Ziel dabei, die da noch irgendwie zu retten? Weil warum sind die rettenswerter als andere und so? Das hat bei mir ganz viel damit zu tun, dass ich mir diese Frage stelle, weil ich so wenig emotionale Bindung aufbauen konnte zu den Charakteren. Aber was passiert denn da eigentlich am Ende? Wer ist am Ende in welchem Universum und wer rettet wen und warum? Und ja. Erzähl doch mal, Steffen.
Ja, erklär.
Ach, man weiß es nicht, man weiß es nicht. das Ganze hat ihm dieses Finale an diesem Olympiastadion, da hat sich dann Tetsuo so einen Thron gebaut, irgendwie sitzt er an diesem Thron und überblickt eben dieses Olympiastadion und dann kommen die Figuren alle irgendwie zusammen. Die 3 Kinder sind wieder da. Tetsuo hat auch diese Kanister, die er von Akira gefunden hat, so aufgereiht und das thront so alles über ihm und ja, es entbrennt eben dieser Kampf, in dessen Zug er halt in dieses Blob-Monster irgendwie mutiert und immer größer wird. Und es ist so, seine Freundin, ich habe den Namen von ihr gerade vergessen, mit der er im Film unterwegs ist, die saugt er dann auch auf und die wird sofort getötet und das findet er auch nicht so toll und verzweifelt auch unter dieser Mutation. Dann soll Kaneda ihn wieder retten und das war ja auch so ein bisschen sein Motiv, so dass er sich halt nicht immer von Kaneda retten lassen will und jetzt muss Kaneda ihn aber trotzdem retten und das gelingt aber auch nur dann durch die Hilfe dieser drei anderen Kinder, die dann Akira freilassen, diese Gläser öffnen und aus diesen Gläsern entsteigt dann Akira als menschliches Wesen, ist dann für einen kurzen Moment auch zu sehen, ist auch ein kleines Kind, genauso wie die anderen drei und es gibt dann eben diesen Lichtblitz oder diese Lichtkugel, die man am Anfang des Films schon gesehen hat, von der Tetsuo und das allermeiste andere dann auch absorbiert wird und dann gibt's ein Loch im Universum und dann ist der Film plötzlich zu Ende.
Mhm. Mir ist es ja schon schwer gefallen, überhaupt zu durchschauen, wer am Ende im neuen Universum ist. Also, wir hatten ja eine längere Diskussion, wo ich erstmal Anzeichen dafür suchen musste, dass tatsächlich das neue entstandene Universum in dieser Kugel ist, die da am Ende zu sehen ist und dass nicht alle im neuen Universum sind und nur die drei Kinder und Tetsuo in dem alten geblieben sind, in dem alles zerstört ist oder so. Also das ist war für mich am Anfang erstmal die Lesart, bis ich mir noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe. Also schon extrem verwirrend.
Also meine Lesart des Endes war ja so, dass Tetsuo sagt, ja, ich bin Tetsuo, also der Abspann kommt und dann wird gesagt, ich bin Tetsuo und dann sehen wir ja beim Abspann, wie ein neues Universum entsteht, also so habe ich das interpretiert. Und
es könnte auch das Auge von Hell aus 2001 sein, was wir da sehen.
Natürlich. Dass quasi hier Mikrokosmos und Makrokosmos verschränkt wird, also dass diese leuchtende Kugel immer kleiner wird, das neu entstandene Universum ist, wo Tetsuo, also das Universum ist gleich Tetsuo und da drin sind die drei anderen begabten Kinder, die sich einerseits dafür opfern, um Kaneda rauszuholen, aber andererseits auch, weil sie sagen, aber eines Tages werden auch wir. Und wahrscheinlich diese Erkenntnis, entweder sie sterben oder sie werden genauso von der Macht korrumpiert wie Tetsuo und deswegen wählen sie halt so eine Art Mittelweg und springen halt in dieses Universum rein, weil sie wahrscheinlich dort noch die Chance haben, weiter zu existieren, ohne größeren Schaden anzurichten durch die Korruption und dass dieses Universum weiter existiert, aber quasi nicht mehr zugänglich ist von dem anderen Universum und dass quasi Tetsuo die absolute Befreiung dadurch erfährt, dass er das Körperliche überwindet und eine andere Form der Existenz wählt, wo diese Macht, also quasi die Macht, die er hat, ist nur dem Universum an sich angemessen zu besitzen, dann macht das für mich irgendwie logisch Sinn. Aber ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, wie das zu deuten ist, aber ich sehe das halt so, dass da quasi Tetsuo wird zu einem zweiten Universum und das verschwindet dann quasi aus dieser anderen Welt oder existiert nur im Mikrokosmos oder auf einer anderen Ebene der Existenz und aber dass quasi der Rest im alten Universum bleibt.
Ich sehe schon, man kann da wirklich viel, wahrscheinlich kann man ins Ende noch mehr Theorien drüber legen, als man das schon über den Rest des Films legen konnte. Und wahrscheinlich, wenn wir hier mit 10 anderen Leuten sitzen würden, würden dann nochmal 10 Theorien kommen. Ich mag ja sowas, also, wenn man nicht so hundertprozentig sagen kann, was ist eigentlich passiert. Und auch wenn ich immer danach strebe, das dann rauszufinden und noch nach Anzeichen zu suchen und so.
Ja, aber und ich
mag sowas.
Ich würde noch gerne sagen, dass ich im Grunde auch, also das ist, was ich gerade erzählt habe, das ist so eine sehr am Text oder am Bild herbeigelesene Interpretation des Filmes, aber ich finde, auch jetzt im Vergleich zum 2001 Ende, ich glaube, man muss da auch nicht immer so genau wissen, was da jetzt genau passiert ist, um zu verstehen, was gesagt werden sollte. Hm. Das ist genauso wie das Ende von 2001, wo ich glaube, es einfach keine, also es gibt keine definitive Interpretation dieses Endes, auch wenn die Leute sich das dabei wünschen und so herbeigewünscht haben, dass es ein Sequel von 2001 gibt, was wahrscheinlich nie jemand von euch gesehen hat, weil einfach quasi der Sinn des Endes nicht verstanden wurde, also dass es nämlich keinen definitiven Sinn darin gibt. Und genauso würde ich auch sagen, dass Akira, selbst wenn man nicht so genau versteht, was jetzt gerade im Moment passiert, doch aber trotzdem verstehen kann, was der Film uns auf der Metaebene erzählen will. Deswegen, ja, ist auch nicht so wichtig, was am Schluss passiert. Also nicht so ultra wichtig.
Sehr schön. Ich würde fast sagen, das könnte das Schlusswort vor der Abschlussfrage gewesen sein, denn natürlich wird auch bei diesem Film unser Gast die berühmte Abschlussfrage gestellt bekommen. Warum ist denn jetzt für dich persönlich, Steffen, Akira ein Filmklassiker?
Ich habe den Film tatsächlich erst vor 4 oder 5 Jahren das erste Mal gesehen. Der war mir im Grunde genommen mein ganzes Anime-Leben, mein ganzes Zeichentrickleben im Grunde genommen ein Begriff, weil der ist überall zitiert worden. Man findet, wie ich schon angesprochen habe, dieses Motorrad überall, und das ist dieses Poster, wie dieses Motorrad da steht. Kaneda läuft auf dieses Motorrad zu mit dieser roten Jacke, mit dieser Filmtablette im Hintergrund, so auf dem Rücken. So, das ist ikonisch. Dann auch dieses Blobmonster, was halt überall zitiert worden ist. Immer wenn irgendwo ein riesiges, weiß ich nicht, deformiertes menschliches Blobmonster auftaucht, ist das in der Regel ein Zitat auf Akira. Es gibt diese Trapper Keeper Folge bei South Park. Das ist Trapper Keeper ist 2001 und Akira in einem. Also das ist beides. Das ist ja wahrscheinlich eine der besseren South Park Folgen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, das sind alles Zitate, von denen ich wusste, dass sie auf Akira anspielen. Ich habe ihn aber erst sehr spät gesehen und ich bin relativ froh darüber, dass ich ihn nicht in einer ähnlichen Zeit gesehen habe, wie ich Ghost in the Shell gesehen habe, nämlich irgendwie schon Anfang der 2000er Jahre. Also Ghost in the Shell hat mich am ersten Mal richtig überfordert. Ich war wahrscheinlich ein paar Jahre zu jung und unerfahren, ihn zu verstehen. Und das ging mir dann mit Akira nicht mehr so. Ich habe ihn seitdem etliche Male gesehen. Das war gestern bei weitem nicht meine Erstsichtung. Und ich weiß es nicht. Ich habe andere Lieblingsfilme bei Letterboxd eingetragen, aber ich würde schon hingehen und sagen, dass Akira zu meinen Top 3 Lieblingsanimes auf jeden Fall gehört. Und ich glaube auch nicht unbedingt zu einem kleinen Teil deswegen, weil er eben auch das für die Anime-Szene bedeutet, was er eben auch bedeutet, weil er eben so diese Keimzelle dessen ist, was wir heute Anime-Fandom auch nennen. Und für viele Leute damals Anfang der 90er Jahre eben auch der Startpunkt für eine Konfrontation eben auch mit dem Medium und mit dieser Erzählweise eben auch gewesen ist. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, dass das schwieriger geworden wäre, für Animes im Westen Fuß zu fassen, hätte es Akira nicht gegeben. Und ich glaube, dass Akira ein guter Startpunkt ist für Menschen, sich mit Animes auseinanderzusetzen, die da vielleicht so erstmal keinen Bezug zu haben. Eben weil er sehr filmisch ist, weil er sehr dicht erzählt, sehr teuer produziert ist, und eben nicht so diesem Klischee, so alles Pokémon, alles Sailor Moon, sondern das ist was ganz Eigenes. Und vielleicht so als Erstkonfrontation, als Erstbegegnung mit Anime recht gut geeignet ist. Und dann kann man auch anfangen, über Sinn und Unsinn und Interpretation zu diskutieren, was über Animes wunderbar geht. Also Animes sind wirklich was Diskussionswürdiges in vielerlei Hinsicht. Also es gibt auch Bereiche im Anime, die wirklich abzulehnen sind und tatsächlich diskussionswürdig sind im besten Sinne des Wortes. Aber mit diesem Film kann man sich richtig lange beschäftigen und das macht einen für mich kulturell wichtigen Film auch aus, dass er über seine eigene Zeit, über sein eigenes Zeitalter hinaus noch Bedeutung hat, und das erfüllt Akira ganz wunderbar.
Sehr schön. Dann, Steffen, vielen Dank, dass du das hier zu uns gebracht hast. Mal wieder ein Film, den Gäste zu uns bringen, der dafür gesorgt hat, dass wir Dinge das erste Mal sehen, wie es schon so oft in diesem Podcast der Fall war. Also vielen, vielen Dank dafür.
Ich würde ja, sehr gerne. Ja, ich möchte noch kurz einen Epilog verfassen und sagen, keine Angst vor dem ersten Mal. Nämlich, ich glaube, also mir geht es so, dass umso länger man einen dieser Filmklassiker, mal jetzt in ganz großen Anführungsstrichen, der Filmklassiker nicht sieht, zum Beispiel, ich habe noch nie Citizen Kane gesehen. Und ich glaube, umso länger man damit wartet, umso größer wird quasi dieser Anspruch, gleichzeitig sagen, oh, das muss ich jetzt mal sehen, oh, da muss ich jetzt so in the mood sein, da muss ich jetzt mich vorbereiten, und es wird quasi so zu einer übermenschlichen Aufgabe. Aber ich glaube, es kann auch von Vorteil sein, wenn man Filme viel später sieht als die Peer Group, weil man dann als, wenn man jetzt quasi sich als Filmnerd begreift, viel besser quasi den Film verstehen kann, als wenn man jetzt 2001 mit 15 sieht und einfach nichts kapiert hat. Also gerne, keine Angst vorm Scheitern und auch keine Angst vor der Pile of Shame, weil es ist eigentlich, man kann mit jedem Film nur wachsen, und man muss auch keine Angst haben, wenn man Klassiker erst ganz spät schaut. Vielleicht ist es sogar besser, als wenn man Klassiker zu früh schaut.
Sehr schön. Steffen, könnt ihr ansonsten, wenn ihr ihn weiter über Comics oder Animes oder Mangas oder Kaiju reden hören wollt, beim Nerd, Nerd, Nerd Podcast hören, wie er uns am Anfang schon gesagt hat. Und Steffen, wenn man mit dir noch weiter diskutieren will, wo erreicht man dich da am besten?
Am besten bei Twitter, @nnn_podcast. Ja, Kommentare auf der Seite haben wir abgeschaltet wegen DSGVO. Also am besten Twitter.
Das ist doch super. Ja. Ich habe es am Anfang gesagt, unser Weltreisen-Themenjahr bei den Klassikern der Filmgeschichte ist damit beendet, aber die Staffel ist trotzdem noch nicht so ganz beendet. Ihr hört uns nämlich im Dezember nochmal wieder mit einer Weihnachtsfolge, und diese Weihnachtsfolge werden wir in den Kontext des Dezember-Themenmonats stellen. Ein Monat, in dem neben uns hoffentlich auch noch ein paar andere FilmpodcasterInnen sich mit Filmen der DEFA beschäftigen, also Filmen, die in der ehemaligen DDR entstanden sind. Christoph und ich wohnen ja hier in Potsdam, gar nicht so weit von den Babelsberger Filmstudios, und da haben wir uns gesagt, das wäre doch mal eine spannende Sache. Und deshalb werdet ihr uns im Dezember mit einem DEFA-Film hören. Und Steffen, ich habe gehört, bei euch wird es da auch was geben in diesem Themenmonat.
Ja, wir haben es übertrieben. Wir machen zwei Sendungen und besprechen insgesamt vier Filme, weil wir konnten es nicht bei einem belassen.
Das ist ja wundervoll.
Und ich kann es deswegen so gut sagen, weil die sind schon produziert und fertig und warten auf Veröffentlichung.
Da habt ihr uns schon ein bisschen was voraus.
Aber wir gucken natürlich in Anlehnung an den Themenmonat trotzdem weitere Filme. Kathi ist ja gebürtige Erfurterin, also kommt aus Thüringen und ist mit den Filmen der DEFA ebenso aufgewachsen. Ich kenne auch einige aus meiner Kindheit. Also ich freue mich da auch sehr drauf, wieder mal ein paar Filme wieder zu entdecken, die ich früher gesehen habe. Und wir haben jetzt in unserer Besprechung schon einiges wieder entdecken können. Ja.
Wunderbar. Ja, dann bleibt mir nur noch ich habe mich schon bedankt, aber ich bedanke mich trotzdem nochmal. Schön, dass du da warst, Steffen. Und an die HörerInnen, tschüssi.
Tschüss.
Tschö.
Kaneda.
Tetsuo.
Kaneda.
Tetsuo.